Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark. Übersetzt die Basisbibel. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt. Es ist nicht nur das Umkehren, das Reflektieren, was läuft falsch, wie sind meine Wege. Denn die Ruhe gibt uns diese Möglichkeit dazu. Wenn wir im Tunnel sind, wenn wir in voller Belastung sind, dann sehen wir nicht die unterschiedlichsten Wege. Dann machen wir oft nur das, was gerade vor uns liegt. Der sogenannte Tunnelblick entsteht, wenn man ganz schnell unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Formel-1-Fahrer gesehen habt, die Cockpit-Aussicht von denen. Wie das aussieht, wenn die da mit 250, 260 über den Parcours knallen, dann gucken die sich nicht an, oh, was hat denn der Streckenbote heute an? Das steht ihm aber gut. Dafür haben die keine Zeit. Weil die das nächste Mal, wenn die zur Seite gucken, gegen die Wand knallen. Die entwickeln einen Tunnelblick, um im Leben klarzukommen. Reflexion ist etwas, was entsteht, wenn wir uns Zeit nehmen. Dass wir Gedanken mal weiten lassen können. Das geht heute immer weniger, weil unsere Gedanken so unglaublich eingespannt sind. Unter anderem durch digitale Geräte. Steve Jobs hat einmal gesagt, er möchte, dass Apple-Produkte alle Bereiche des menschlichen Lebens ausfüllen werden. Und nachdem es der Computer im Arbeitszimmer gemacht hat, kam das iPhone, das Telefon für die Hosentasche. Und damit war der Computer schon unterwegs verfügbar. Aber es gab Zeiten, wo man das Handy nicht dran hatte, also wurde eine Uhr erschaffen. Das heißt, man hatte die immer wieder mit dabei, ein neuer Zeitslot. Jetzt wurde eine Brille erschaffen, die das Sichtfeld mit einnimmt. Und jeder Bereich wird sukzessiv eingenommen von Technologie und Technologie ist etwas Gutes. Aber wenn es unser Leben übernimmt, haben wir gar keine Zeit mehr zu reflektieren. Aber wir brauchen es, um einen neuen Weg zu finden. Denn nur in der Reflexion sehe ich, was überhaupt stattfindet. Aber dafür muss ich anhalten und mich umschauen. Ich muss innehalten, um mich umsehen. Und dann zu sehen, was passiert hier eigentlich? Und genau dazu fordert uns Jesaja hier auf, dass wir umkehren und reflektieren. Doch dann noch mehr, wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark. Es entsteht eine Kraft, ihr werdet stark, ihr seid stark, ihr werdet immer wieder stark werden. Diese hebräische Form kann unterschiedlich übersetzt werden. Das Schöne ist, was Jesaja hier für ein Wort für stark benutzt. Ihr werdet eine Kriegerkraft bekommen. Also das Wort für Kraft, ihr werdet Kraft bekommen, heißt es wortwörtlich im Hebräischen. Aber es ist eine Kraft, die Krieger zum Kämpfen haben. Es ist nicht so eine Kraft, so, ja gut, ich fühle mich recht okay heute. Ich überlebe den Tag. Mein Akkulevel ist wieder da. Nein, ihr werdet Kraft bekommen zum Kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Trainingsablauf von einem Boxer gesehen habt. Ich habe immer gedacht, bah, Boxer, die hauen sich nur auf die Nase und so weiter. Und da hatten wir im Leistungskurs einmal eine Runde mit Boxen und da haben wir so ein Workout gemacht, was so ein Boxer macht. Standard, noch nicht mal erhoben. Und wir hatten einen deutschen Nationalspieler in der Handball-Juniorenmannschaft. Wir hatten einen, der hat bei Siegen in der zweiten Mannschaft gespielt. Und während wir im Leistungskurs waren, also richtig fitte Leute. 6 Leute aus meinem Jahrgang sind zum Kotzen gegangen, weil sie dieses Workout nicht verkraftet haben. Das war zu krass für sie, weil man, um zu kämpfen, Kraft braucht. Und zwar nicht nur für einen Schlagabtausch, sondern für viel mehr. Und Jesaja macht deutlich, das entsteht nur aus Stille und Vertrauen. Nur wenn ich diese Verbindung mit Gott eingehe, entsteht Kraft. Und zwar Kraft zum Kampf. Aber Stille und Kraft ist doch Blödsinn zum Trainieren. Also ich muss ja trainieren, um Kraft zu bekommen. Gott hat die Schöpfung sehr interessant gemacht. Wenn wir in der Schöpfung etwas reizen, etwas herausfordern, etwas trainieren, dann setzen wir ein Signal und das Geschöpf, sei es unsere Muskeln, sei es unser Verstand, sei es unsere Seele, sei es unsere Lungen, dann setzen wir einen Reiz und der Körper weiß, oh Mann, um zu überleben, muss ich stärker werden als vorher. Das geschieht aber nicht, während ich den Reiz setze, sondern es geschieht in der Ruhephase. Als wir in Peru waren und unser Trekking gemacht haben, war es immer wieder so, dass wir, wenn wir angekommen sind an unserem Zeltplatz, sagte der Leiter, so, Rucksäcke ab, wir gehen noch weiter. Und ich meistens, boah, ich habe keinen Bock. Aber wir sind meistens noch 100 Meter höher gegangen als unser Schlafplatz, um den Körper mit der veränderten Luft zu schocken. Und dann sind wir runtergegangen und hat er gesagt, ach, die 100 Meter, super, das kriege ich hin. Und der Körper bereitete sich darauf vor. Wir haben aber eine Japanerin gesehen, die hat nicht so viel Urlaub. Als wir dann in Cusco ankamen, die ist direkt in Cusco angekommen und wollte noch weiter, die ist mit dem Sauerstoffgerät rumgelaufen, weil ihr Körper diese Höhe nicht gewohnt war. Der war total geschockt. Sie hat ihrem Körper keine Zeit gelassen, sich auf diese Höhe einzustellen. Und Regeneration in unserem Kopf geschieht genauso. Euer Gehirn leistet Höchstarbeit. Wisst ihr wann? Wenn ihr schlaft. Um all die Eindrücke, die ihr erlebt habt, so eine lange Predigt wie heute oder die tollen Begegnungen am Mittagstisch heute oder die Woche, die man so erlebt hat, um das zu verarbeiten, das geschieht im Schlaf, in der Ruhe. Da entstehen neue Wege, da entstehen neue Denkmuster und so weiter und so fort. Die Dinge, die am Tag über einen Impuls ausgelöst wurden. Wir brauchen Ruhe, um zu wachsen. Aber es ist wichtig, dass der Rhythmus und die Belastungsgrenze stimmen. Und es ist ein Trugschluss, wenn wir sagen, wir können in der Ruhe wachsen. Nein, wir brauchen die Impulse. Aber wenn wir nur Impulse haben, werden wir zugrunde gehen. Und dafür gibt es eine sehr interessante Grafik. Diese Grafik ist aus einer Pädagogik heraus entstanden, die versucht, Muster zu zeigen, wie wir weiterkommen und wie wir neue Erfahrungen machen können. Und es gibt unterschiedliche Zonen im Leben und die beschreiben Einstellungen oder Situationen, die wir im Leben haben. Es gibt die Komfortzone, die Angstzone, die Lernzone, die Wachstumszone und die Panikzone. Und alle diese Zonen sind wichtig für uns Menschen. Also keine dieser Zonen ist unwichtig, nur es gibt nur eine Zone, in der wir lernen. Nämlich in der Lernzone. Und es gibt nur eine Zone, in der wir wachsen. Also Lernen ist eine Zuführung von Informationen. Steckdose nicht reinpacken. Ist eine wichtige Lektion, die Kinder lernen müssen. Das lernt man. Wachstum geschieht aber weiter. Und diese Grenzen sind davon bedingt, dass man immer wieder eine Herausforderung, einen neuen Reiz setzen muss. Das Problem ist, wenn der Reiz zu stark ist, kommt man in die Panikzone. Wenn die Herausforderung zu groß ist, entsteht die Panik. Und dieser Bereich ist nicht mehr angenehm. Denn dort setzen wir übermäßige Impulse und dort ist eine Überforderung, Verängstigung. Man wird taub und verloren und man will nur noch überleben. Und wenn man dann wieder zurückkehrt in die Komfortzone, ist das eine Botschaft, die man sagt, da will ich nie wieder hin. Das will ich nicht noch einmal erleben. Bloß nicht. Man wächst nicht. In der Angstzone, da merkt man, oh, das ist unangenehm. Das ist nicht schön, aber das ist nicht lebensbedrohlich. Das ist vielleicht etwas, was man nicht so häufig macht. Und ich bewundere Rainer. Ich hatte gesagt, dass ich ihn heute als Predigtbeispiel nehme. Rainer hatte sich vor einigen Wochen mal angeboten, so, ich habe mal am Computer was gemacht. Er kannte aber nur ein anderes Programm. Ich dachte, unser Programm ist gar nicht so schwer. Kriegst du schon hin. Und zuerst merkte ich Angst. Hab gedacht, okay. Aber Rainer hat sich dahingesetzt, hat sich das alles angeguckt. Und meine Verantwortung war es, immer zu gucken, dass er nicht in die Panikzone kommt. Ich musste die Belastung immer niedrig halten. Das kriegen wir hin. Ich setze mich daneben. Deswegen Jonathan sitzt daneben und guckt, dass er nicht in Panik verfällt. Ich will, dass der Mitarbeiter weiter wächst. Aber es gab einige Situationen, wo es für Rainer nicht so angenehm war. Das funktioniert nicht. Er klickt und es passiert nichts. Oder er klickt und plötzlich sind zwei Folien da. Aber nur durch diese Impulse wächst man, wenn man nicht permanent in der Wachstumszone ist. Denn das geht nicht. Wenn ich permanent in der Wachstumszone bin und immer wieder Impulse habe, ist die Grenze zur Panikzone sehr, sehr dünn. Und man muss zurückkehren in die Komfortzone. Ins Gewohnte, ins Bequeme, in die Stille, um das sacken zu lassen. Zu reflektieren, was habe ich gelernt? Worauf kann ich mich verlassen? Und es ist gut, dass du nicht jede Woche dran bist, nicht jede Woche ein BU-Abschluss dran ist. Und so hoffe ich, dass du wächst und uns lange erhalten bleibst. Vielen Dank für den Einsatz und vielen Dank, dass du dich da hineingewagt hast in diesen Wachstumsbereich. Und ich hoffe, dass wir nicht in den Panikbereich kommen. Aber dieses Beispiel, was ich jetzt so nehme, haben wir auch in unserem Leben. Es gibt Herausforderungen, die für uns mehr sind als einfach nur etwas, was uns Angst macht. Das ist etwas, was uns überfordert. Vielleicht die Anspannung auf der Arbeit, vielleicht aber auch ein Cocktail aus Arbeit, persönlicher Erfahrung, Krankheit, Schwäche, Lebensmuster, die sich angeeignet haben. Und man merkt plötzlich, ich komme mit meinem Leben nicht klar. Ich habe keinen Zugriff mehr. Es entgleitet mir alles. In diesen Bereichen ist die Ruhe lebenswichtig. Die Israeliten sind in der absoluten Panikzone. Ihre Geschichte droht zu enden. Die Stadt, die sie lieben, etwas, was ihre Identität ausmacht, droht erobert zu werden. Also versuchen sie, alle Register zu ziehen und alles möglich zu machen, um sich zu retten. Und Gott sagt, Leute, raus aus der Panikzone, kommt in die Ruhe und schaut erstmal hin. Schaut in der Ruhe, wer ich bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin, Psalm 46. Denn in der Stille erkenne ich nicht nur mich und meine Schwächen. In der Ruhe erkenne ich nicht nur mich, sondern es geschieht etwas, wenn der Impuls da ist und wenn ich in Situationen hineingerate, wo ich herausgefordert bin, wo es unangenehm ist. Und wenn ich dann in die Stille gehe, dann merke ich, Gott, an den und den Stellen klappt es nicht. Aber du gehst mit. Wie kriegen wir das hin? In der Stille. Das geht nicht, wenn ich in der Anspannung bin. Das wird nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir diese Momente, wo wir in die Ruhe gehen und schauen, auf wen vertraue ich? Aus wem schöpfe ich Kraft? Und in diesem Prozess entsteht Wachstum. Daraus entsteht Kraft zum Kämpfen. Und dazu fordert Gott nicht nur sein Volk, sondern auch uns und auch euch auf. Die Frage ist, wo befindest du dich die meiste Zeit in deinem Leben? Und ich merke, je älter ich werde, desto ungerner verlasse ich die Komfortzone. Denn viele Dinge hat man gelernt, viele Dinge hat man erlebt. Und man weiß ungefähr, wie man damit umgehen kann. Je jünger man ist, desto öfter geht man drüber. Und das Gute ist, man hat keine Ahnung, wie schlecht manche Erfahrungen sind. Das ist ein Segen für euch, wirklich. Ihr wisst nichts um den Schmerz. Und das ist gut, behaltet euch das bei. Aber ich merke, je älter man wird, je älter ich werde, desto mehr werde ich herausgefordert, aus diesem Komfort herauszugehen. Und das ist das Ding. Gott ruft uns aus dem Komfort immer wieder heraus. Er sagt, kommt, folgt mir nach. Die Nachfolge wird nicht einfach sein. Ihr werdet euer Kreuz auf euch nehmen müssen. Das ist nicht Komfort. Das ist schwer. Das tut weh. Das ist nicht angenehm. Aber kommt bei mir auch wieder zur Ruhe. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott möchte, dass wir wachsen. Aber wir brauchen diesen Ruheort, um heil zu werden. Und jeder von uns hat unterschiedliche Grenzen was die Panikzone anbetrifft. Für einige, die krank sind, ist die Panikzone etwas, wo ich sagen würde, kein Problem. In der Vorbereitung auf den Urlaub habe ich meinem Sohn einen Klettersteig gezeigt. Habe gesagt, boah, super Ding. Der ist nur so eine Stelle, da muss man über eine Kette drüber. Das sind so 7-8 Meter. Der ist aber ein Halteseil, das kriegen wir hin. Mein Sohn guckt mich an, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich denke, was stellt er sich denn so an? Das ist für mich eine Lernzone. Fühlt sich unwohl an. Aber wenn du mir sagst, hey, misst du mal den Stall aus oder die Pferdebox. Meine Söhne haben das die Woche gemacht. Ich traue diesen großen Tieren nicht. Da befinde ich mich nicht mehr in meiner Komfortzone. Und das ist bei jedem anders. Und wenn man krank ist, wenn die Seele krank ist, weil sie vielleicht überfordert ist, weil sie schon aus der Panikzone gerade erst zurückgekehrt ist, dann ist es umso wichtiger, Ruhe zu halten. Und zwar nicht nur Ruhe im Nichtstun, sondern Ruhe zu halten und sich oft, und das erlebe ich oft bei Leuten, die depressiv sind, dort hilft einfach nur, Gott, ich halte mich an dir fest und gerade mache ich nichts. Ich brauche dich. Heile du meine Seele, dass ich wieder heil werde. Und gib du mir den Mut. Und in diesem Festhalten in der Stille erleben die Leute, dass sie schon längst gehalten sind. Werdet ruhig und vertraut mir. Und dann kriegt ihr Kraft zum Kämpfen. Wo du am meisten bist, wird davon abhängig machen, wie weit du dich entwickelst. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du diese Zeit auch nutzt, um zu reflektieren, zu sehen, wo du bist. Denn Gott möchte dir Kraft geben, er möchte dir helfen. Denn die Kraft, die er gibt, ist mehr als Regeneration. Es ist eine Kraft zum Kämpfen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich die Lust an der Ruhe. Habe ich es genannt. Und es ist etwas, was Stefan schon beschrieben hat in der Einleitung, was ich immer wieder gehört habe aus den Unterhaltungen nach den Predigten zum Thema Ruhe. Es war immer wieder ein Ringen, immer wieder ein, aber es geht doch so nicht, das kann man doch nicht machen. Und da merkt man, oh gut, da habe ich was angepiekst, was anscheinend nicht so angenehm ist. Und das ist okay, ich komme damit klar, ich hoffe ihr auch. Denn ihr müsst das lernen, ihr müsst das umsetzen, genauso wie ich. Denn ein Mann hat einmal gesagt, ein Rabbiner hat einmal gesagt, der Sabbat ist nicht ein Ziel. Der Sabbat ist ein Weg, den wir gehen. Es ist etwas, was ich immer wieder neu erkunden und immer wieder neu entdecken kann. Immer wieder neu feiern kann und immer wieder auf unterschiedliche Lebenssituationen anwenden kann. Denn wenn wir oft an den Sabbat denken, denken wir an die vielen Regelungen. Wir denken an die Pflicht zum Sabbat und wir denken daran, dass es etwas ist, was ich ja umsetzen muss. Und da gibt's ja so viele Dinge, die ich nicht machen darf. Und wir lesen dann sowas wie Jesaja 58, die Verse 13 und 14. Geh am Sabbat keine weiten Wege und mach an meinem heiligen Tag keine Geschäfte. Wir lesen so einen Abschnitt und denken, boah, ja, ein Verbot, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Und dann kommt die Frage, oh, was darf ich denn noch nicht? Und das ist das Interessante. Danach kommt, betrachte den Sabbat als ein Vergnügen. Warte mal, du hast eben gesagt, dass ich das nicht darf. Wie denn? Betrachte den Sabbat als ein Vergnügen. Halte den heiligen Tag des Herrn in Ehren. Ehre ihn, indem du nicht auf Reisen gehst, keine Geschäfte nachgehst und keine Verträge schließt. Dann wirst du am Herrn dein Vergnügen haben. Und ich lasse dich über die Höhen des Landes schreiten und das Erbe deines Vaters Jakobs genießen. Das hat der Herr selbst gesagt. Gott will, dass wir Lust am Sabbat haben. Und er gibt uns Gebote, genauso wie auch ich meinen Kindern, wenn wir essen gehen wollen und meine Söhne gerade was Süßes wollen, dann sage ich, warte mal, wir gehen jetzt was essen. Da bezahle ich gutes Geld, damit ihr richtig leckeres Essen bekommt. Und du willst hier mit Gummibärchen und irgendeinem Mist den Magen füllen und dann das, was ich eigentlich für dich vorgesehen habe, nicht genießen zu können? Das sind die Verbote, die Gott gibt, um den Sabbat als ein Vergnügen für uns Menschen zu bewahren. Und dieses Wort, was für Vergnügen steht, kommt nur einmal im gesamten Alten Testament vor. Es ist ein Wort für Wonne, So ist das lutherische, die lutherische Übersetzung. Wonne ist nicht weibliche Schafswolle, sondern Wonne ist eine tiefe Freude. Das ist ein Wort. Ich habe es meine Jungs gefragt, die guckten mich an. Was ist das? Hat das was mit Wolle zu tun? Nee, Wonne ist eine tiefe Freude, die von innen herauskommt. Es ist ein tiefes Vergnügen, ohne ausschweifend zu sein. Gott möchte, dass wir diesen Tag und ihn in diesem Tag genießen. Mit vollem Genuss. Er möchte nicht, dass uns die Dinge, die wir nicht tun sollen, davon abhalten, das zu genießen, was er für uns getan hat. Denn er hat uns diesen Tag geschenkt. Er hat uns diese Dinge mitgegeben. Und diese Unterbrechung soll uns helfen, das zu genießen. Die Unterbrechung von den Dingen, die wir machen müssen, um zu überleben. Aber hier ist zum Beispiel eine Ausnahme, auch bei den Juden. Die Fütterung von Tieren ist etwas, was man am Sabbat nicht nur tun darf, sondern auch sollte. Denn auch die Tiere sollen ihren Sabbat haben. Schaut euch mal die Gebote an. Auch sie haben ein Sabbatgebot und der die Tiere hat, ist verantwortlich dafür. Deswegen vielleicht kriegen die extra Portion Hafer am Sabbat. Ich weiß ja nicht, wie großzügig ihr seid oder euer Hund kriegt ein extra Leckerli an dem Sabbat. Aber auch die Tiere sollen spüren, dass es ein Tag ist, der besonders ist. Denn dieser Tag ist wie ein Fest. Nächstes Jahr feiern wir 150-jähriges Bestehen unseres Bundes. Und wir feiern ein Fest. Und die Bundesleitung wünscht sich, dass unser Glaube ist wie ein Fest. Und da habe ich gedacht, ja, das passt zu dem, was Jesaja sagt. Denn der Sabbat soll ein Fest sein. Und die Juden zelebrieren dieses Fest. Und dazu sehen wir jetzt gleich einen Clip, der uns so einen Einblick in die typische jüdische Liturgie eines Sabbats, zumindest des Sabbatsmahls, gibt. Es ist aus der Serie The Chosen und da sehen wir jetzt zwei Szenen zum Sabbat.
Endlich ist es soweit. Na komm schon. Na komm schon. Beeil dich. So, jetzt hab ich auch
noch. Sieh mal den Stern.
Wenn du glaubst, dass ich darauf reinfalle, Eli, hältst du mich aber wirklich von gestern.
Gab es den Schabbat schon, als du klein warst?
Natürlich, seit der Bund geschlossen wurde.
Aber jeden siebten Tag? Warum so oft, Safta?
Der Schabbat ist eine Zeit der Ruhe. Und dafür drei Dinge zu ehren. Familie, unser Volk und Gott.
Familie wie Safta und Sabbat?
Ja, und dich und Mutter und Vater auch. Enge Freunde gehören nämlich auch zur Familie.
Und wer noch?
Wir ehren auch unsere Mitmenschen am Schabbat.
Fremde, Safta?
Wir alle sind Kinder Gottes. Auch Menschen, die wir nicht kennen. Aber am allerwichtigsten ist, dass wir Gott ehren und alle seine Taten. Wir ruhen, weil auch er am siebten Tag geruht hat. Wir rasten, um unsere Seelen zu erfrischen und ihn besser zu verstehen.
Eine tüchtige Frau. Wer kann sie finden?
Dies ist das Eshet Chayil. Eine Ode auf tüchtige Frauen.
Sie ist viel wertvoller als Edelsteine. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz.
Dort!
Ja, ein Stern. Ein Stern.
Gott mache dich wie Ephraim und Manasse.
Gott mache dich wie Sarah, Rebekka, Rahel und Lea.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde erschaffen, mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gesegnet seist du, ewiger Herr unser Gott, König des Universums, der für uns alle die Früchte des Weinstocks geschaffen hat. Amen.
Amen.
Nun waren Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Heer. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hat.
Und Gott ruhte am siebten Tag.
Von da an ruhte Gott am siebten Tag von all seinen Werken, die er geschaffen hat. Er segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an demselben ruhte Gott von allem Werk, das er geschaffen und gemacht hatte.
Gepriesen sollst du, ewiger.
Gesegnet bist du, Herr, unser Gott, Herrscher des Universums, der die Frucht des Weinstockes erschaffen hat.
Du lässt uns teilhaben an deinem heiligen Ruhetag.
Du lässt uns teilhaben an deinem heiligen Schabbat, als Erinnerung an die Schöpfung, die du vollbracht hast. Er ist der erste Tag der Tage heiliger Versammlung, eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König des Universums, der uns Nahrung aus der Erde beschert. Amen.
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 Der Clip zeigt, auch wenn ihr es vielleicht nicht gesehen habt, aufgrund der Helligkeit, 3-4 unterschiedliche Szenen, wie der Sabbat gefeiert wird. Das erste ist um die Zeit von Jesu Geburt und man sieht Nomaden, die in ihren Zelten oder an ihren Zelten den Sabbat feiern. Denn diese Tradition des Sabbats ist Jahrtausende alt und Menschen hatten nicht feste Häuser oder ähnliches, sondern sie haben diesen Tag, diesen Festtag damit begonnen, sobald der erste Stern zu sehen war. Deswegen der Junge, der sagt, ich sehe schon einen Stern. Denn wenn man einen Stern am Freitagabend sieht, beginnt der Schabbat. Und dann beginnt eine Liturgie, eine Feier. Die Ode an die tüchtige Hausfrau. Das Ehren der Kinder. Habt ihr gehört, was der Vater über seine Tochter gesagt hat? Was die Mutter über ihren Sohn gesagt hat? Ich wünsche, dass du so wirst wie Ephraim. Genau, ihr habt gut aufgepasst, super. Und der Segen an die Kinder macht deutlich, ihr seid wertvoll, ihr seid ein Geschenk und wir wollen die Zeit mit euch genießen. Und man aß, man feierte miteinander, man lud Freunde ein, man lud Familie ein. Und man bereitete alles miteinander vor, nicht nur die Frau, sondern man bereitete alles vor. Es hieß nicht, dass es immer großartig war. Und das fand ich so schön an dem zweiten Teil dieses Clips, wo unterschiedlichste Szenen gezeigt wurden. Da waren die Pharisäer, die mit Goldbesteck feierten. Da war Maria Magdala, die in kleinem, einfachen Kreis mit Jesus und mit ein paar Jüngern gefeiert hat. Da war Matthäus, der mit einem Hund sein Sabbatmahl geteilt hat. Weil er keinen anderen hatte. Aber er hat sich diese Zeit genommen, weil er diesen Tag ehren wollte. Da waren aber auch die einfachen Petrus und Andreas, die ihn im engsten Kreis der Familie gefeiert haben. Und sie erfüllen damit etwas, was Gott sich wünscht. Gott wünscht sich, dass wir diesen Tag als ein Vergnügen, als ein Genuss betrachten. Nicht nur auf die Regeln schauen, sondern dass wir ihn genießen mit all dem, was wir haben. Dass wir den Genuss der Dinge, die Gott uns schenkt, zelebrieren. Dass wir das Essen feiern. Dass wir die Menschen feiern oder ehren, ihnen Gewicht geben. Das ist das Interessante. Dieses Wort Ehren, wortwörtlich ist es Kadosh. Das bedeutet, etwas Gewicht verleihen. Wenn ich jemanden ehre, verleihe ich ihm Gewicht. Und die Frage ist, hat dieser Tag Gewicht in meinem Leben? Lässt er die Nadel irgendwie ausschlagen? Verändert er irgendetwas? Und der Tag soll dazu dienen, damit Menschen, die Gott mir geschenkt hat, Gewicht bekommen. Dass ich nicht permanent meine Kinder, meine Familie, meine Frau, meine Ehe opfere, um im Beruf etwas zu erreichen oder etwas anderes. Dass Gott Gewicht bekommt. Dass ich mir Zeit nehme für ihn und ihn dabei genieße. Nicht nur, weil ich es muss, sondern Gott, du sollst Gewicht in meinem Leben haben. Und ich genieße dich und deine Gegenwart. Und das kann für jeden von euch anders aussehen. Weil die Lebenssituationen unterschiedlich sind. Wir haben 3 Kinder, andere haben keine Kinder. Einige sind schon Rentner und für die sind die Tage oft ähnlich. Aber der Sabbat ist ein besonderer Tag. Eine Unterbrechung, den wir genießen und feiern sollten. Und wir machen das manchmal so, dass wenn wir es nicht geschafft haben, Essen vorzubereiten, dann sage ich, du, weißt du was, Juliane? Dann bestellen wir was. Dann genießen wir heute das gute Essen. Es ist deutlich teurer geworden für 5 Leute, aber das bin ich gerne bereit zu investieren, weil diese Zeit Wert für mich hat. Und ich genieße es dann. Und ich hoffe, ihr entdeckt für euch den Genuss. Den Genuss, vielleicht mit Freunden am Frühstückstisch mit der Familie zu sitzen und sie ausgiebig Zeit zu nehmen zum Frühstücken. Oder abends bei einem Gläschen Wein zusammenzusitzen, sich über die Woche zu unterhalten, miteinander zu beten. Vielleicht gute Freunde anzurufen, die man schon lange nicht gehört hat, und sich auszutauschen über die guten alten Zeiten. Ich wünsche mir, dass diese Reihe dazu dient, dass ihr in den Genuss des Sabbats kommt, der Ruhe kommt, dass ihr neue Kraft entdeckt und dass ihr nicht nur die Verbote seht, sondern dass ihr Gottes Absicht erkennt dahinter, dass er möchte, dass ihr diesen Tag genießt und ihn genießt. Denn dann wirst du auch Vergnügen am Herrn haben. In der Ruhe wirst du Vergnügen an Gott finden können. Wie schon die letzten Male, die Bücher habe ich euch das letzte Mal empfohlen. Die gibt es, glaube ich, nach wie vor noch am Tisch, wenn ihr weiter wollt und das Thema noch mehr vertiefen wollt. John Mark Comer, Ende der Rastlosigkeit, und Thomas Hürden, warum Ruhe unsere Rettung ist. Und jetzt die Fragen zur Reflexion. Ich hatte jedes Mal welche, damit schließe ich auch. Hat Gott dich persönlich oder durch andere Menschen oder durch deinen Körper Umstände eventuell zur Ruhe aufgefordert? Und wie bist du bisher mit dieser Warnung umgegangen? Bist du noch auf dem Weg, auf dem du sein solltest? Bist du noch auf dem Weg, auf dem Gott, zu dem Gott dich berufen hat? Und was sind die Folgen deiner Reflexion mit Gott? Also was nimmst du daraus mit, wenn du reflektiert hast, dass du vielleicht vom Weg abgekommen bist? Was sind die Folgen davon? In welcher der Lebenszonen hältst du dich die meiste Zeit auf? Woher kommst du vielleicht? Welche Phase liegt vielleicht hinter dir? Und wohin ruft dich Gott? Fühlt sich für dich der Ruhetag an wie ein Fest? Warum? Wenn ja, oder warum nicht? Und wie könntest du deinen Ruhetag gestalten, damit du Gott und die Ruhe mehr genießen kannst? Ich wünsche euch die nächsten Wochen, wo ich im Urlaub bin, ganz viel Freude mit diesen Fragen. Und jetzt will ich das befolgen, was ich euch gepredigt habe, und wünsche euch Gottes reichen Segen auch an diesem Sonntag. Gott mit euch.